Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt.
Kennen Sie diese Sendung, in denen Menschen ihre alten Dinge schätzen lassen? Die Eigentümer sollen dann erzählen, was die Geschichten der Objekte sind. Und manchmal können sie das nicht. Manchmal fragen sie sich selbst, was das für eine Inschrift ist, wenn was eingraviert ist, und wundern sich, dass das Schmuckstück so gar nicht zu den anderen Familienstücken passt. Bei mir klingelt dann die eine oder andere Alarmglocke. Man sollte da mal genauer hinsehen und vor allem forschen. Öffentliche Einrichtungen wie Museen und Bibliotheken sind zu dieser Provenienzforschung verpflichtet, Privatpersonen allerdings nicht. Sie können die von Jüdinnen und Juden geraubten Objekte problemlos behalten. Wie zum Beispiel der Nymphenbrunnen der drei tanzenden Mädchen, der den Erben des Verlegers Rudolf Mosse gehörte und inzwischen im Park eines Hotels steht. Die Besitzer des Hotels verweigerten die Rückgabe an die Erben. Wie aber ist es, wenn dann doch Objekte zurückgegeben werden? Was bedeutet es für diese Familien? Lisa Weiß hat eine Rückgabe begleitet. Wir wiederholen einen Beitrag aus dem DLF-Magazin.
So I'd like to welcome everyone who's physically present in our home and also everyone joining us by Zoom.
Peter Saulson winkt in die Kamera. Er hat an diesem besonderen Tag alle Verwandten eingeladen. Wer zu weit weg wohnt von seinem großen Haus in Providence, Rhode Island, wird per Videokonferenz zugeschaltet. Der Grund für das Zusammentreffen steht auf dem Tisch. Ein Silberbecher, teilweise vergoldet und kunstvoll mit Ornamenten verziert. Deutsche Silberschmiedarbeit. Dieser Becher gehörte Rosa Marx, Peter Saulsons Urgroßmutter, bevor er von den Nazis geraubt und Rosa Marx selbst als Jüdin ermordet wurde. Nach dem Krieg verstaubte der Becher jahrelang in einem Museumsdepot in München. Doch jetzt ist er hier und die Erben reichen ihn ringsum vorsichtig weiter, betrachten ihn und wirken begeistert.
We've been so excited for so long.
How beautiful.
It feels so good in the hand. It's beautiful.
Der Mann, der den Becher nach Rhode Island gebracht hat, ist Matthias Weniger, der als Provenienzforscher am Bayerischen Nationalmuseum in München die Herkunft von Kunstgegenständen erforscht. Um zu erklären, wie der Becher überhaupt in das Museumsdepot gekommen ist, muss Matthias Weniger ein bisschen ausholen. Im Jahr 1939 mussten alle Bürger, die gemäß den Rassegesetzen der Nationalsozialisten als jüdisch galten, ihre Edelmetalle abgeben. Tonnenweise Silber, Gold oder Edelsteine landeten so beim Regime. Die Eigentümer bekamen nur einen Bruchteil des Wertes als Entschädigung. Viele Silbergegenstände wurden eingeschmolzen, andere wurden verkauft und landeten bei Silberschmieden, Privatpersonen oder eben in Museen. Einige der geraubten Gegenstände wurden nach dem Krieg an die Eigentümer zurückgegeben. Viele blieben einfach in den Depots der Museen. Bisher. Denn Matthias Weniger hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Erben der rechtmäßigen Eigentümer zu finden. Es ist eine Art Detektivarbeit. Weniger hat sich erst einmal auf die Suche nach den passenden Akten der sogenannten Silberabgabe gemacht. Die Bürokraten in Nazi-Deutschland vermerkten bei jedem einzelnen Silberstück auf standardisierten Formularen unter anderem, welcher Silbergegenstand genau eingezogen wurde, welches Gewicht er hatte und, ganz wichtig, wer der Eigentümer war.
Diese Akten waren verschollen. Und ich habe jetzt wichtige Teile dieser Akten wiedergefunden. Nicht komplett, in Beständen des Stadtarchivs, die noch nicht inventarisiert waren.
Einfach war die Suche nach den Erben nicht, trotz der wiedergefundenen Akten aus den 1950er Jahren. Matthias Weniger hat zusammen mit einer sehr spezialisierten Historikerin unter anderem Ahnenforschungsdatenbanken durchsucht, um die wahren Eigentümer der Kunstgegenstände aus der Silberabgabe zu finden und sie dann zu kontaktieren, wie die Saulsons. Auch der Rabbi der Gemeinde ist an diesem Tag dabei in der Wohnküche der Saulsons. Denn die Saulsons sind gläubige und praktizierende Juden. Sie wollen ihren Silberbecher nutzen, um am Schabbat oder vor Feiertagen bei der Kiddusch-Zeremonie den Wein darin zu segnen. Ein religiöser Brauch. Dafür muss dieser Becher aber vorher rituell gereinigt werden.
We may not know the motivations for why Rosa stayed.
Rabbi Michael Fell beginnt erst einmal mit einer Art kurzen Predigt, fragt vorsichtshalber nach, ob ihn auch die Zugeschalteten hören und sehen können.
I'll invite the folks on Zoom. You should be able to see it on the screen. Give me a thumbs up if you can see it.
Er erinnert an die ermordete Rosa Marx, teilt Blätter aus mit Gedichten und Gebeten. Gemeinsam sprechen alle ein Gedicht, das oft an Freitagabenden vorgetragen wird.
A mother of generations, a woman of valor, She is precious in the gifts that she gave to our family. Her children have found trust and truth in these gifts. We follow in patterns that she taught, achievements. May she live on in glory.
Auch Provenienzforscher Matthias Weniger spricht leise mit. Es ist nicht seine erste Rückgabe oder Restitution, wie es offiziell heißt. Aber trotzdem sind für ihn diese Szenen immer wieder bewegend. Das hat er schon im Vorfeld dieser Reise in die USA klargestellt.
Das ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit, auch dieser Erinnerungsarbeit für uns. Die Gegenstände verlassen das Museum, aber die Geschichten, die wir vorher gar nicht wussten, vorher waren das einfach Silbergegenstände, die Geschichten sind jetzt plötzlich da und die sind für das Museum, aber auch für die Stadt München, mit der wir eng zusammenarbeiten, sehr wichtig. Und sie sind für die Familien unglaublich wichtig, dass sie angesprochen werden nach so langer Zeit.
Peter Solsen blickt auf das Foto von Rosa Marx, das auf einem Tisch an der Wand steht. Sie ist abgebildet zusammen mit ihrer Schwiegertochter Gretel, ihrer Enkelin und ihrem Enkel. Das Foto ist aufgenommen am Münchner Hauptbahnhof, direkt vor der Abfahrt der Familie ins Exil. Rosa Marx blickt ernst in die Kamera, die anderen drei lachen, wirken fröhlich. Rosa Marx stieg nicht mit in den Zug. Sie blieb in München und wurde am 7. Juli 1942 im Konzentrationslager Theresienstadt ermordet.
So here we are at the door of the mikveh.
Zur rituellen Reinigung des Bechers gehen alle gemeinsam weiter in die Mikveh, nur ein paar Schritte von Peter Solsens Haus entfernt. Die Mikveh ist ein rituelles Tauchbad, ein Häuschen mit einem Becken, das aussieht wie ein kleines Schwimmbad. Peter Solsen hält den Silberbecher in der Hand, kniet sich auf die Stufen des Beckens. Rabbi Michael Fell spricht den Segen, zeigt ihm, wie genau er den Becher ins Wasser tauchen muss.
Amen. So you put it in there. And you want to sort of submerge it entirely and let it go so it's sort of like, yeah. Now,
so the whole surface is there?
Yeah, now pick it up, yeah. And that's it.
Die Geschichte der Familie von Peter Solsen ist wie die von so vielen Exilanten eine Geschichte von Zerrissenheit, von Widersprüchen. Sein Opa fühlte sich immer deutsch, erzählt Peter Solsen. Er gewöhnte sich nie daran, ein Amerikaner zu sein. Seiner Oma ging es ähnlich.
Oma hat mit ihren deutschen Freunden am Telefon Deutsch gesprochen. So war ihre Welt. Niemand tat so, als seien die schrecklichen Dinge nicht passiert. Aber das Leben war kompliziert. Und Menschen sind Menschen und miteinander verbunden. So ist das eben.
Es ist Zeit für das Kiddush-Ritual, zum ersten Mal mit dem rituell gereinigten Silberbecher. Peter Solsen entkorkt eine Flasche Wein.
Okay, so here is wine.
Peter Solsen nimmt einen Schluck, gibt den Silberbecher an seine Frau weiter. Die meisten anderen Gäste trinken ihren Wein aus kleinen Plastikbechern. Rabbi Michael Fell stimmt ein Lied an. Plötzlich singen und tanzen alle im Raum.
Simen Tovu, Mazel Tovu, Mazel Tovu, Simen Tovu, Simen Tovu, Mazel Tovu, Mazel Tovu, Simen Tovu, Simen Tovu, Mazel Tovu, Mazel Tovu, Simen Tovu, Yehi Lanu, Yehi Lanu.